Heute Tag der Deutschen Einheit, der 32. mittlerweile schon. Und wir haben ja gelernt, diese Einheit ist ein Prozess. Die Lebenswelten der Ost- und Westdeutschen, die waren sehr verschieden und sind es zum Teil immer noch. Zum Beispiel war damals die ehemalige DDR ja auch ein atheistischer Staat. Und wer da einer Kirche angehörte, der lebte mitunter gefährlich. Attila Albert, der war gerade 17 geworden, als die Mauer fiel. Und in seinem Elternhaus, so wurde mir gesagt, spielte Gott eher keine Rolle. Wir fragen ihn jetzt mal direkt selber. Er ist nämlich am Telefon und spricht über sein Leben von damals in seinem Buch Neun Wahrheiten, die dich durchs Leben tragen. Grüße Sie, Herr Albert.
Hallo, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Sehr gerne. Blicken wir erstmal so ein bisschen zurück. Wie haben Sie als junger Mensch das Leben in der DDR damals erlebt?
Über die privaten Dinge hinaus gesehen, relativ öde und langweilig und furchtbar stagnierend. Natürlich hat man privat die ganzen Sachen, die man immer hat, Freunde, Schule, Ausbildung später, aber insgesamt eine sehr erstarrte, ja, geistig tote Gesellschaft, würde ich sagen, was jetzt den politischen Teil angeht.
Ja, da kommen wir dann beim Thema Geist. Ich komme schon direkt auf das Thema Christentum. Wann haben Sie denn so die ersten Begegnungen mit dem Christentum gehabt?
Als Kind über meine Großmutter, väterlicherseits. Ich habe als Kind in der Volksrepublik Ungarn gelebt bis zur Einschulung. Und da hatte ich eine katholische Großmutter, die Heiligenbildchen in der Geldbörse und natürlich zur Messe gehen und so weiter. Das war ein bisschen eine gemischte Erfahrung im Sinne von, dass nicht drüber gesprochen würde groß, weil mein Großvater war Offizier und die Großmutter hat das natürlich trotzdem gemacht. Und später in der DDR hatte ich dann eine Schulfreundin, die in der evangelischen Kirche war.
In Deutschland, da ist es ja üblich, also meistens zumindest noch, man lässt sich recht jung taufen, entscheidet das ja auch nicht selber, das entscheiden dann meistens die Eltern, wenn man 3, 4, 5, 6 Monate alt ist. Bei Ihnen hat es ein bisschen länger gedauert, Sie waren 37 Jahre alt und Sie haben sich dann auch nicht in Deutschland taufen lassen, sondern in Kalifornien, in der Crystal Cathedral. Warum war denn diese Kirche für Sie so überzeugend?
Die Konfirmationsfrage stand für mich tatsächlich auch eben durch die erwähnte Schulfreundin, aber ich war überhaupt nicht sicher und überzeugt vom Christentum seiner Zeit. Das war mir nicht zugänglich. Meine Mutter sagte im Grunde genommen, sie unterstützt natürlich, wenn ich das machen möchte, habe aber dann logischerweise auch die möglichen Nachteile. Ich wollte studieren, Pädagogik damals. Das hätte ich dann eventuell nicht machen können. Also habe ich mich dagegen entschieden und habe die Jugendweihe gemacht. Die Taufe später war dann natürlich schon im Alter erkennbar ein Abschluss eines gewissen Orientierungsprozesses. Ich kam im Grunde durch die Fernsehgottesdienste, die ich dann ab 1990 sah, dem Christentum näher im Verständnis. Und so war es für mich eine Art, ja, ein bisschen eine symbolische Geste, dass ich das dann in Kalifornien habe machen lassen.
Ja, und in Europa, da waren Sie ja auch lange auf der Suche nach so einer spirituellen Heimat. Und das fiel Ihnen auch ziemlich schwer, sich einer Gemeinde anzuschließen. Woran lag das?
Mein Eindruck ist, dass die deutschen Kirchen nicht für die Mission im eigenen Land vorbereitet sind. Und wenn also quasi jemand kommt, der nun tatsächlich entweder Atheist ist oder wirklich keine kulturelle Verwurzelung hat und sich dann dem doch sehr komplexen theologischen und organisatorischen Gebilde gegenüber sieht, da fehlt aus meiner Wahrnehmung oder Erfahrung im Grunde der Zugang. So ganz einfach, das sind sicher amerikanische Kirchen schon durch ihre Situation Mitglieder gewinnen zu müssen, anders darauf vorbereitet.
Also sehr intensiv und das finde ich sehr interessant. Sie haben auch in Klöstern gelebt, mit Mönchen zusammen. Das ist jetzt ja nun mal also wirklich sehr spirituell und sehr intensiv, stelle ich mir zumindest vor. Was haben Sie da mitgenommen?
Es war großartig, muss ich sagen. Also waren die besten Zeiten jeweils.
Ernsthaft?
Ernsthaft? Wunderbar. Ich war einmal in Heiligenkreuz bei Wien und einmal in im Stift Neuburg bei Heidelberg. Mir gefiel diese Art der Spiritualität, der schöne Rhythmus von den geistigen Zeiten, den ganz praktischen Dingen, natürlich die ästhetische Seite, die Gebäude, die Musik, aber auch diese schöne Mischung aus einem sehr intellektuellen Zug einerseits, andererseits natürlich ein sehr sinnlicher und ganzheitlicher Ansatz. Also hat man wirklich ein tolles Gesamtpaket, wenn ich es mal so salopp sagen darf.
Boah, da müssen Sie mir jetzt aber mal eben schnell einen Tipp geben. Also ich habe angefangen im September mit einer Ausbildung zum Diakon und tue mir tatsächlich momentan noch so ein bisschen schwer, zum Beispiel diese ganzen gängigen Dinge, Morgenimpuls und Mittagsgebet und so. Haben Sie da einen Tipp für mich, wie ich mich da ranwagen kann?
Für mich ist ein bisschen vergleichbar die spirituelle Stärkung mit dem körperlichen Bereich, auch wenn man das vielleicht jetzt banal finden möchte. Aber man kann es nicht als reiner Lust heraus machen. sondern man muss, beim Sport ist es immer wie ähnlich, dass man natürlich jetzt nicht zwingend Lust hat, ins Sportstudio zu gehen, sich gut zu ernähren und ähnliches, aber es lohnt sich langfristig. Beim Spirituellen denke ich, ist es ähnlich. Man hat jetzt nicht immer Lust, Gebetszeiten zu machen oder Bibellektüre oder ähnliches, aber langfristig lohnt sich und zahlt sich aus und man bekommt auch sozusagen dann Appetit beim Essen.
Ja.
Deshalb, ich denke, das ist ein gutes Modell, wie es Klöster natürlich nicht ohne Grund leben, dass es einfach gewisse Vorstrukturierungen gibt und man nicht nur jetzt aus der Lust heraus.
Ja, das ist ein guter Impuls, den nehme ich auf jeden Fall mit. Und in Ihrem Buch, da geben Sie ja auch noch mehrere Impulse. Zum Beispiel für Menschen, die auch nicht glauben können, denen auch Beten eher unangenehm ist. Das ist eine Erfahrung, die Sie ja auch von früher kennen. Was raten Sie diesen Menschen?
Ich bin ja in einer Welt aufgewachsen, bis zu meiner Volljährigkeit, wo natürlich der Glaube an Wissenschaft und Technik und Fortschritt sozusagen das Rahmenmodell bilden und Religion quasi wahrgenommen wurde als eine Art Hilfskonstrukt oder eine Selbsttäuschung. Und so war mein Zugang lange relativ analytisch oder intellektuell. Ich wollte es erstmal verstehen. Andere Menschen haben natürlich einen anderen Zugang. Wenn ich an meine katholische Großmutter denke, ich vermute, sie hat nie die Bibel groß gelesen oder sich mit theologischen Fragen auseinandergesetzt. Da wurzelte das halt in der Kultur und Tradition. Und so hat sich ja jeder seinen eigenen Zugang. Was es die Bibel speziell anging, wir hatten zu Hause ja die alte Lutherbibel meines deutschen Urgroßvaters noch, und die war natürlich eine richtige alte traditionelle Luther-Bibelausgabe, die ist natürlich für mich unverständlich und fremd. Ich fand es extrem hilfreich, nur moderne Übersetzungen zu beginnen, die in Alltagssprache geschrieben sind, auch wenn sie natürlich jetzt für einen Theologen zu flach wären, aber ich bin kein Theologe. Zum anderen sicher sinnvoll so ein Bibelleseplan. Also ich habe sie mehrmals einfach am Stück durchgelesen, über ein Jahr verteilt. Wenn man das mit einem Leseplan macht, als Zettel zum Abstreichen oder mit einer App, ist man ja mit 15 Minuten am Tag dabei. Das ist eigentlich gut machbar. Ja. Speziell, wenn ich sehe, wie viel Zeit ich sinnlos verwende auf Facebook und ähnlichen Punkten. Ich kann mir nicht einreden, dass ich keine 15 Minuten irgendwo mal hätte.
Ja, das ist wohl wahr. Jetzt treten ja wahnsinnig viele Leute aus der Kirche aus. Warum sind Sie gerade in einer Welt, die das Christsein gar nicht mehr versteht und wo viele der Kirche in den Rücken kehren, trotzdem ein überzeugter Christ?
Weil ich es zum einen als Ausdruck einer gewissen Wahrheit empfinde. Das heißt, es ist für mich eine Wahrheitsquelle im Sinne von, dass ich mich orientieren kann, etwas, was ich vertragsfähig und richtig empfinde und das ein gutes Korrektiv darstellt zu den ganzen Meinungen an sich, die um einen herum sind. Zum anderen habe ich eine Menge großartige Menschen kennengelernt, die meine Werte teilen. Zum großen Teil und damit, selbst wenn sie kulturell anders ausgeprägt sind, wir eine gute gemeinsame Basis haben. Es sind viele Freundschaften entstanden durchs Christsein, die teilweise jetzt 20 Jahre und mehr halten, obwohl wir eigentlich ansonsten sehr verschieden sind. Ne, und zum Letzten natürlich ist es tatsächlich eben eine gute Hilfe, den Glauben zu leben. Im Sinne von wirklich, dass man natürlich neben den reinen, also kirchlichen Angeboten auch Ehrenamt und Diskussionsrunden und eine wöchentliche Bibelgruppe, also sehr viel so Möglichkeiten, sich damit zu beschäftigen.
9 Wahrheiten, die dich durchs Leben tragen. So heißt das Buch von Attila Albert. Er erzählt darin über seinen Weg zum christlichen Glauben und bietet auch, haben wir gerade gelernt und gehört, sehr lebensnahe spirituelle Übungen an. Erschienen ist das Buch im Bene Verlag und ist natürlich dann im gut sortierten Buchhandel zu bekommen, ansonsten zu bestellen. Ihnen herzlichen Dank für diese Einblicke und auch für die kleinen Impulse, die Sie mir jetzt persönlich mit auf den Weg gegeben haben. Recht herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Albert.
Dankeschön, ebenso.